Deutschlandfunk Kultur. Kompressor. Magazin für Popkultur. Mit Massimo Majo.
Herzlich willkommen. Wie viel Romance halten Sie so aus?
Wieso hast du mich verlassen?
Wieso hast du dein eigenes Herz verraten?
Die größte Liebesgeschichte aller Zeiten ist das. Radikal erotisch. So bezeichnet sich diese neue Verfilmung von Wuthering Heights, den großen Love-Story-Klassiker von Emily Bronte. Aber der Film, der hat im Vorfeld auch für Diskussionen gesorgt, für Whitewashing-Diskussionen. Und was es mit diesen Vorwürfen auf sich hat und wie radikal der Film wirklich geworden ist am Ende, das erzählt uns gleich unsere Filmkritikerin hier im Kompressor. Schön, dass Sie mit dabei sind. Mit Wuthering Heights assoziieren manche vielleicht vor allem den berühmten Song von Kate Bush. Aber Wuthering Heights ist natürlich zuallererst der berühmte Roman von Emily Bronte. Eine Geschichte über eine ungleiche Liebesbeziehung auf dem englischen Land. Eine Geschichte über Begierde, obsessive Bindung, Kränkung, Rache, intensive, dunkle Seite der Romantik. Gothic-Stoff wurde schon mehrmals verfilmt, dieses Buch. Auf Deutsch oft übersetzt mit Sturmhöhe. Und die neue Verfilmung, die morgen rauskommt, die ist prominent besetzt, kommt eben in die Kinos morgen, hat im Vorfeld schon für Diskussionen gesorgt. Und darüber kann ich jetzt sprechen mit meiner Kollegin, mit Jaya Mirani. Hi Jaya.
Hallo.
Dem Film wurde unter anderem Whitewashing vorgeworfen, weil die männliche Hauptfigur von Jacob Lordi gespielt wird, einem weißen Schauspieler für einen Charakter, der im Buch nicht klar weiß ist. Ist das Whitewashing, kann man das sagen?
Ja, also es ist kompliziert, weil die Romanvorlage arbeitet zwar ständig mit Heathcliffs, also das ist Jacob Elordis Charakter, mit seinem zugeschriebenen Anderssein und auch seinem Hintergrund. Seine genaue Herkunft und auch ob er weiß ist oder nicht, bleibt unklar. Es wird aber wiederholt mit Rassifizierung gespielt, also es kommt auch schon vor oder wird im Subtext immer mal wieder erwähnt und sein Charakter wird auch klar über Klasse markiert und diese Uneindeutigkeit ist auch funktional im Buch, weil sie treibt Konflikte an, sie erklärt die Machtverhältnisse zwischen den Charakteren und sie macht auch sichtbar, wie die Figuren ihn permanent rassifizieren, ohne ihn je eindeutig zu benennen. Wenn Heathcliff aber, wie jetzt in dem Film, eindeutig weiß besetzt ist, dann fällt diese Spannung weg und dann bleibt schneller nur diese doomed love story, während die gesellschaftliche Härte und auch die Komplexität, die im Text mitschwingt, dann irgendwie leiser wird oder weg ist. In den meisten anderen Adaptionen, du hast ja erwähnt, dass es schon öfter verfilmt wurde, ist Heathcliff auch weiß, aber 2011 hat Andrea Arnold eben Heathcliff mit einem schwarzen Schauspieler besetzt und dann diesen Rassifizierungsmoment auch sichtbar gemacht. Und die neue Verfilmung glättet eben genau das, was den Stoff irgendwie politisch und psychologisch unbequem macht. Also würde ich schon sagen, dass man von Whitewashing sprechen kann.
Genau, das haben ja mehrere gesagt. Es gab Kritik im Vorfeld schon vor der Veröffentlichung jetzt. Was sagt denn die Regisseurin Emerald Fennell dazu?
Also sie hat sich auch dazu geäußert. Zum Beispiel in einem Interview vor 2 Wochen hat sie das gesagt.
I think the thing is everyone who loves this book has such a personal connection to it. And so you can only ever kind of make the movie that you sort of imagined yourself when you read it and then you can... I don't know, I think I was sort of focusing on kind of sadomasochistic elements of it.
Also sie sagt, dass ungefähr, dass jeder, der dieses Buch liebt, hat eine persönliche Verbindung dazu und man kann eben nur den Film machen, den man sich beim Lesen selbst vorgestellt hat und dass sie sich auf diese Sadomaso-Elemente im Buch konzentriert. Und das hat sie auch öfter gesagt, dass sie den Film macht, den sie sich mit 14 Jahren beim Lesen vorgestellt hat. Also ausdrücklich keine 1:1-Adaption, sondern eher eine subjektive Erinnerung. Deswegen auch die Wuthering Heights im Titel in Anführungszeichen. Ich finde das aber durchaus problematisch, weil diese Erinnerung, die sie ja selber irgendwie hat, löscht systematisch alle rassismuskritischen und kolonialkritischen Aspekte aus. Und wenn man als 14-Jährige diese Aspekte vielleicht noch nicht wahrgenommen hat, was für mich ehrlich gesagt jetzt auch nicht kein großes Wunder ist, da Emerald Fennell weiß und sehr privilegiert, also in der Upper Class in England aufgewachsen ist, dann finde ich, könnte man schon erwarten, dass eine erwachsene Filmemacherin dann diese Lücke füllt und nicht das reproduziert. Vor allem im aktuellen politischen Klima von Hollywood ist das für mich eine eher wenig nachvollziehbare Entscheidung. Und auch im Film ist Jacob Elordi zwar hot, er gibt jetzt aber keine so extrem überragende Performance ab, auch weil sein Charakter relativ dünn bleibt und wenig Tiefe hat. Also es gibt nicht so viel, mit dem er arbeiten kann. Es gibt aber auch hotte nicht weiße SchauspielerInnen. Und ich finde, diesen Whitewashing kann sie sich dann nicht so einfach entziehen, wenn sie sagt, dass sie eben diese sadomaso-erotische Geschichte ihrer Jugendfantasien erzählen will, weil das hätte sie ja dann trotzdem machen können.
Der Film hat ja im Vorfeld auch damit geworben, dass er radikal erotisch sein will. Was ist das für eine Radikalität? Wie wird die da umgesetzt?
Also das Begehren zwischen den Charakteren Catherine und Heathcliff ist ja sowohl im Buch als eben auch jetzt in der Verfilmung der zentrale Punkt. Ich fand ihn jetzt weniger radikal, als die Debatte suggeriert, aber es kommt halt ständig vor, wie sie sich gegenseitig wollen, aber nicht haben können. Also hier hört man das auch im Film.
I have not broken your heart, you have broken it. And in breaking it, you've broken mine.
Ist das Regen da im Hintergrund?
Ja, sie stehen im Regen, sie rennen durch die Moore, durch die Sturmhöhe im Regen und dann ja. Hat er ihr Herz gebrochen oder sie seins oder man weiß es nicht so ganz sicher, aber alle brechen einander die Herzen, genau.
Ja.
Also der Film arbeitet dann auch eben viel mit Regen, mit dem Dunkeln, mit den Körperflüssigkeiten, dann gibt's Eier und Fisch, die immer speak, die sexualisiert werden. Sex und Tod ist auch so ganz nah aneinander. Das aber mit so einer starken, fast komischen Überdeutlichkeit. Also es gab auch Momente im Film, wo ich dann fast lachen musste oder lachen musste, wo ich mir nicht so ganz sicher war, ob das jetzt Absicht war oder nicht. Aber diese angebliche Wildheit und diese extreme Erotik und dieses Sadomaso zwischen Heathcliff und Catherine bleibt aber ehrlich gesagt eher in einem Rahmen dessen, was man jetzt auch schon bei Bridgerton gesehen hat. Und diese Sadomaso-Elemente in den romantischen und sexuellen Beziehungen, da gibt es zum Beispiel auch eine Art BDSM-Beziehung, die Heathcliff dann mit einem anderen Charakter eingeht. Die bleiben aber auch eher seicht, finde ich. Aber ich muss dazu auch sagen, dass es der perfekte Romantasy-Film ist. Also Romantasy ist Romance und Fantasy ist so eine Literaturgattung, die jetzt vor allem durch TikTok extrem populär geworden ist. Und Catherine und Heathcliff erfüllen da eben alle gängigen Klischees. Also sie, die sich gegen die Anziehung total wert, sich aber innerlich nach ihm verzehrt und er, der irgendwie Himmel und Hölle in Bewegung setzt, nur damit sie ihm zusammen sein können. Also dieses Verzehren ist da schon da.
Also einerseits höre ich da Fragezeichen bei dir, also wenn du nicht weißt, ob das ironisch gemeint ist oder nicht, aber irgendwie dann funktioniert es doch auf filmischer Ebene. Wie ist das da? Hat der Film für dich auf filmischer Ebene funktioniert?
Also ich muss auch sagen, die Oberfläche des Films und die Ästhetik des Films ist extrem souverän. Also da gibt's ganz viele opulente, auch so bewusst anachronistische Kostüme, die Jacqueline Durand gemacht hat. Also ganz toll, irgendwie so ein schwarzes Kleid, was aussieht wie so Latex, tiefroter Samt. Auch ein paar merkwürdige Entscheidungen, wie so ein Kleid, was so ein bisschen aussieht wie aus Plastik gemacht. Aber genau, Catherine wirkt eben wie so eine wandelnde Fantasiefigur. Und dieser Anachronismus soll eben suggerieren, dass eine Liebesgeschichte über die Zeiten hinweg ist. Und die Szenerie ist da ähnlich. Also es ist so eine ganz entrückte, künstliche Welt. Das Anwesen Wuthering Heights, wo sie eben beide aufwachsen, das sind so dunkle Räume. Die Weinflaschen türmen sich in den Ecken, es verfällt. Und im Gegensatz dazu dann das Anwesen von Catherines späterem Ehemann Edgar Linton als so Ornamentüberfluss. Da gibt's Räume, die ausschließlich Haarschleifen gewidmet sind und Schlafzimmer mit Tapete versehen, die aussieht wie Catherines Haut bis hin zu den Sommersprossen und den Wehen. Bisschen interessante Choice. Genau, und Wetter ist wie so eine, im Himmel sind gemalte Kulissen. Also das ist irgendwie so ganz toll und opulent gemacht. Und wir haben eben im Trailer es auch schon gehört, Charlie XCX hat den Soundtrack beigesteuert. Und der passt eben genau zu diesem Romantasy-Gefühl und gibt dieser Atmosphäre irgendwie so was ganz dark, romance, gothic-mäßiges, was schon toll ist. Es fühlt sich aber so ein bisschen an wie so ein überlanges, sehr stilisiertes Musikvideo. Also schön, sehr konsumierbar, diese Miniatur, abgeschlossene Welt, die fast so wirkt wie so ein Puppenhaus. Also man ist auf jeden Fall in der Vorstellung von der 14-jährigen Emerald Fennell. Es bleibt aber emotional eher flach und es gibt wenig Interesse an diesen Zumutungen und der Komplexitäten der Geschichte als der Poesie und der Sehnsucht. Ich muss aber auch sagen, ich habe das schon genossen, das anzuschauen. Also ich saß da schon da im Kino und war so, wow, das sieht alles toll aus. Kann man gut Filme, irgendwie kleine Filme für TikTok draus machen. Ja. Kleine Reels.
Ich habe ein Interview mit der Regisseurin gelesen, mit Fennell, und sie hat gesagt, dass sie so ein gemeinschaftsstiftendes Werk da schaffen wollte, dass sie die Menschen zusammenbringen will. Das ist so ihre Intention. Die Menschen sollen ins Kino, sollen sich darüber unterhalten. Glaubst du, der Film kann viele Menschen begeistern? Klingt ein bisschen so.
Ja, also ich finde, er bietet halt eine sehr aktuelle Form von Eskapismus, also mit diesem überhöhten Kitsch, diesem Hochglanz-Trash und dieser eben Dark-Romance-Erzählung, die halt sofort in alle Social-Media-Formate passt und ähnlich wie Emerald Fennells letzter Film Saltburn, den ich inhaltlich auch jetzt nicht sonderlich stark fand und der auch ziemlich kritisiert wurde, aber total teilbar war und in den Social-Media halt total Aufmerksamkeit gefunden hat. Und diese ästhetischen Momente versteht eben Emerald Fennell anzuwenden. Also sie kennt die Mechaniken, sie kennt ihr Publikum, dass halt diese Romance sie eben will. Und es sind halt diese zwei Stunden voller so Übertreibung, Sex, Sehnsucht. Und das ist ja auch irgendwie genau das, was Leute gerade wollen. Also man hat es auch gesehen am Erfolg von Serien wie Heated Rivalry oder The Summer I Turned Pretty. Also diese Sehnsucht, die da in diesen Liebesgeschichten ist, ist halt total aktuell. Und ich kann auch ehrlich gesagt sagen, ich habe das schon auch genossen, an Stellen in diesem Film zu sitzen und mir das anzuschauen und diese Liebesgeschichte anzuschauen. Für mich bleibt aber dann auch so ein bisschen die Frage, wieso sie sich genau diesen Stoff, der aber eigentlich viel mehr ist als das, nur ausgesucht hat, um ihn zu verfilmen, weil die Geschichte hätte sie dann vielleicht anders erzählen können, weil da ist es dann doch einfach ein bisschen flach und unterkomplex geblieben für mich.
Das sagt Jaher Mirani über die neue Verfilmung von dem Literaturklassiker Wuthering Heights von Emily Bronte. Auf Deutsch heißt der Sturmhöhe, der Film, und der ist offiziell ab morgen in den Kinos zu sehen, aber man findet ihn auch schon heute Abend in ziemlich vielen Kinos im Programm. Vielen Dank fürs Besprechen, Jaher.
Dankeschön.
Wenn Sie Filme schauen, schauen Sie dann lieber in Originalfassung mit Untertitel oder lieber in der deutschen Synchronversion? In so skandinavischen Ländern oder auch in den Niederlanden, da laufen ausländische Filme und Serien ja schon sehr lange, vor allem im Original, nicht synchronisiert. In Deutschland ist das anders. Da sind Synchronfilme weit verbreitet. Da gibt es eine lange Tradition des Synchronisierens. Manchmal sind ja auch die Stimmen der Hollywood-Stars selbst kleine Stars. Aber diese Synchrontradition, die steht unter Druck. Netflix zum Beispiel verlangt seit diesem Jahr, dass alle Synchronsprecherinnen und Sprecher unterschreiben, dass ihre Stimmen für KI-Trainingszwecke verwendet werden dürfen. Und diese KI könnte dann irgendwann vielleicht diese Synchronsprecher ersetzen. Die deutsche Synchronszene hat jetzt zu einem Boykott aufgerufen. Und unser Filmkenner Christian Berndt erzählt uns mehr über diesen Kampf der deutschen Synchronszene gegen Netflix.
Bei Menschen und Hunden ist Tollwut tödlich. Beobachte ihn eine Woche lang. Wenn er die überlebt, ist er nicht tollwütig und es besteht keine Gefahr.
Hier spricht eine künstliche Intelligenz. Der preisgekrönte chinesische Spielfilm Black Dog, Weggefährten, von 2024 wurde als erster Kinofilm hierzulande vollständig mit künstlicher Intelligenz synchronisiert. Das hölzern klingende Ergebnis überzeugte nicht.
Das ist nicht gut. Die Qualität reicht nicht an das ran, was wir aus der deutschen Synchronbranche kennen. Auf der anderen Seite hat sich die KI in den letzten 2,5 Jahren so entwickelt. Ich meine, mir fehlt die Fantasie, wo das noch hinführen kann und ob es überhaupt begrenzt sein kann. Wir können uns aber sicher sein, dass sich die Synchronbranche auf jeden Fall wandeln wird.
Deshalb fordert Till Völger, Repräsentant für Sprache Synchron im Bundesverband Schauspiel, künstliche Intelligenz zu akzeptieren, um einen regulierten Umgang mit ihr zu finden. Für KI-Stimmerzeugung braucht man Sprecher. Deshalb haben Studios und Streamingdienste in den letzten Jahren Klauseln in Verträge aufgenommen, die ihnen nicht nur erlauben, die Stimmen der Synchronsprecherinnen für KI zu nutzen, sondern darüber auch noch frei verfügen zu können. Um dem Einhalt zu gebieten, hat der Bundesverband Schauspiel letztes Jahr mit Netflix eine Vereinbarung getroffen. Zu KI-Trainingszwecken dürfen Synchronstimmen genutzt werden. Für jede andere Verwendung muss die Zustimmung der Sprecherinnen eingeholt werden.
Natürlich ist es so, dass das eine Kompromisslösung war. Das Alternativszenario wäre nämlich, dass Netflix wie andere Player Klauseln verwenden, die überhaupt keine Regulierung erfahren und jedwede Verwendung der Stimme dann auch erlauben.
Dass mit der Vereinbarung der größtmögliche Schutz erreicht ist, sehen viele deutsche Synchronsprecherinnen und Sprecher anders. Viele verweigern deshalb seit Januar die Unterschrift unter die Netflix-Verträge. Die erste Vorstandsvorsitzende des Verbandes Deutscher SprecherInnen, Anna-Sophia Lumpe.
Also es wird uns immer wieder mitgeteilt, dass etwa 80% der Angefragten nicht mitmachen. Zumindest sieht es so aus, als wenn es Schwierigkeiten gibt bei den Besetzungen. Netflix schreibt nicht ohne Grund einen Brief von USA nach Deutschland.
Der Boykott so vieler Synchronsprecherinnen und Sprecher blockiert laut Netflix den Produktionsbetrieb. Der Streamingdienst warnt, dass neue Serien und Filme demnächst hierzulande nur noch mit Untertiteln angeboten werden könnten. Der Verband Deutscher SprecherInnen hat selbst nicht zum Boykott aufgerufen, unterstützt aber den Protest aus der Synchronszene gegen die KI-Klausel im Vertrag.
Für uns als Verband ist die Klausel, die das zulässt, einfach viel zu weit gefasst. Da wird nicht genau definiert, wofür die Sprachaufnahmen verwendet werden.
Und außerdem handelt es sich bei der Stimme um ein persönliches Eigentum, so Lumpe, das aus den KI-Systemen nicht mehr zu entfernen ist. Lumpe fordert eine grundsätzliche Regelung.
Wir hätten gerne, dass sich da ein Lizenzmarkt etabliert, sodass erstens einmal klar ist, dass das eine weitere Nutzung ist und einer Lizenz bedarf und diese auch zu vergüten ist und dass eben auch SprecherInnen die Möglichkeit haben, eine Lizenz zu verweigern.
Genau diesen Punkt hält der Bundesverband Schauspiel für unrealistisch. Im Vertrag mit Netflix sei geregelt, so Till Völger, dass KI-erzeugte Synchronisation mit den Stimmen der SprecherInnen immer deren Zustimmung bedarf. Aber zu verweigern, dass die eigene Stimme für KI-Trainings verwendet werden darf, werde Netflix nicht akzeptieren.
Und da kommen wir an den Knackpunkt. Hat die deutsche Synchronbranche das Gewicht, um mit einem Boykott einen Konzern wie Netflix in die Knie zu zwingen und etwas in Deutschland nicht zu tun, was sich in anderen Ländern schon etabliert hat?
Ja, ich denke, das wird sich dann jetzt zeigen. Also erstens wurde es in Frankreich nicht ausgehandelt. Le Voix, der eine Sprecherverband in Frankreich, lehnt eine ähnliche Klausel kategorisch ab. Zweitens wird es in USA erneut ausgehandelt. Da werden die Verträge auch wieder neu verhandelt. Schlussendlich ist es ja gut, dass Netflix diesen Weg gegangen ist, um erste Regulierungen zu bringen. Aber sie haben halt nicht mit genügend Playern, denke ich, gesprochen.
Till Völger fürchtet, dass Netflix durch den Boykott künftig ganz auf KI-Synchronisation in Deutschland setzen könnte. Anna-Sophia Lumpe vom Verband Deutscher SprecherInnen glaubt das nicht. Dafür sei Synchronisation hierzulande viel zu wichtig. Netflix hat sich zu Gesprächen bereit erklärt, um seine Position zu erläutern, aber auch deutlich gemacht, verhandelbar ist sie nicht.
Christian Berndt hat mit Vertretern der deutschen Synchronbranche gesprochen, für die KI eine immer realere Herausforderung wird. Gehört hier in Deutschlandfunk Kultur. Was finden Sie beeindruckender? Ein Twizzle oder vielleicht ein Euler oder vielleicht den Rotational Lift? Alle, die wissen, wovon ich jetzt gerade spreche, die freuen sich schon auf heute Abend. Da findet nämlich die Olympia-Entscheidung im Eistanz statt. Und der Eistanz hat natürlich auch eine eigene Fachsprache. Ist auch die einzige Olympiadisziplin, die auch von der Musik lebt. Und die Musik, die hat jetzt bei den Olympischen Winterspielen in Norditalien gerade für Aufregung gesorgt, weil einige Athletinnen und Athleten, die hatten keine Rechte an der Musik, die sie geplant hatten und durften dann damit nicht antreten. Genaueres kann uns jetzt meine Kollegin, Kulturjournalistin und auch Eiskunstlauf-Enthusiastin Ingrid Wenzel erzählen. Hi Ingrid.
Hallo.
Du bist Eiskunstlauf-Fan?
Ja.
Warum? Was begeistert dich? Du bist vielleicht somit die Erste, die ich kenne.
Ja, weil Eiskunstlauf verbindet Athletik mit Kunst. Mhm. Also selbst ein Laie, ich weiß nicht, ob du die Tage auf Glatteis ausgerutscht bist.
Ja, bin ich.
Ja, okay. Also man hat schon ein Bewusstsein dafür, was es für eine Athletik braucht, um auf spiegelglatter Oberfläche abzuspringen, sich vierfach um die eigene Achse zu drehen und auf einem Fuß wieder zu landen, das auch noch leicht aussehen zu lassen und nicht nur Sprünge 1, 2, 3 abhaken, sondern künstlerisch zu verbinden. Und der Sport sieht zwar leicht aus, wird aber knallhart bewertet, also ein Fehler und man ist raus. Und ich als Zuschauerin sitze vor dem Bildschirm und bange die ganze Zeit, hoffentlich fällt keiner.
Ja, keiner tut sich weh, hoffentlich. Ich glaube, du musst uns auch noch mal kurz den Unterschied zwischen Eistanz und Eiskunstlauf erklären. Das sind zwei unterschiedliche Dinge, ne?
Ja, also Kurzfassung, ich werde jetzt beiden Sportarten nicht komplett gerecht, aber wirklich Kurzfassung. Ja. Also Eiskunstläufer, das sind die, die abspringen. Die, okay, die Sprünge machen, mhm, und auch so riesige Hebefiguren machen. Und das, die können als Paar laufen, aber auch einzeln, Mann oder Frau. Eistanz, was heute Abend läuft, das ist eine Disziplin auch vom Eiskunstlauf. Das sind nur Paare und die springen nicht. Die sind eher so, das sind so tänzerische, rhythmische, sehr ausdrucksstarke, synchrone Tanzkomponente. Ist ein bisschen so, wenn man das zum ersten Mal sieht, denkt man, ah, Profitänzern wurde gerade noch so eine Eiskufe und dann.
Okay, ja. Aha. Und genau, Profitänzer, Musik, ne, die spielt da eine Rolle, ist der quasi der einzige Wintersport mit Musik. Für alle, die das nicht auf dem Schirm haben, für mich zum Beispiel, zu was für Musik wird da aktuell getanzt?
Also ich fange mal mit früher an. Früher war das sehr traditionell. Also das war immer instrumental, das war eher Klassik, auch mal so ein Bolero. Aber wir können jetzt mal reinhören, zu welcher Musik die Eistänzer zuletzt getanzt haben. For a white guy. If you wanna be my lover, you gotta get with my friends. I'm blue, I'll be the other guy, and I'll be the other
Also auf jeden Fall nicht Bolero.
Nein, überhaupt nicht.
Das ist eher so die Best of 90s Party, oder? Ja, absolut. Best of 90s.
Das sind die 90er, hast du richtig gehört. Es gab nämlich, es gab eine Regeländerung. Seit 2014 dürfen die Tänzer auch zur Popmusik tanzen. Und es gibt immer ein neues Motto für eine Disziplin im Eistanz. Und das war dieses Jahr 90er Jahre. Also ein bisschen wie so eine Motto-Party.
Okay, da steckt tatsächlich vielleicht mehr Pop drin, als viele vielleicht vermuten im Eiskunstlauf. Spielt die Musik auch aus sportlicher Perspektive irgendwie eine Rolle?
Total. Also es ist wirklich nicht nur Hintergrundmusik und die Athleten tanzen dann schön, sondern es ist Teil des Sports und Teil der Bewertung. Also nicht im Sinne von, das fanden die Schiedsrichter jetzt schön oder hässlich, sondern zum Beispiel Tempo. Ja, also tanzen die Athleten immer so ein bisschen der Musik hinterher oder hat es einen Flow? Wirken die Bewegungen mechanisch oder leicht? Und passen sie zur Rhythmik oder wird zum Beispiel auf einen Beat ein Sprung gesetzt. Das ist besonders toll. Ne? Und die Athleten wählen die Musiken auch immer selber, also etwas, wo sie sich auch am besten ausdrücken können. Und das ist einfach total individuell. Wir haben gerade schon ein paar Beispiele gehört. Also manche mögen es klassisch elegant und manche wirklich camp-exzentrisch. Ja.
Also sehr zentral die Musik. Und dann aber, wie ich vorhin schon gesagt habe, in diesem Jahr, da gab es Athletinnen und Athleten, die durften nicht zu ihrer Musik tanzen.
Genau, die proben monatelang, manchmal jahrelang mit einer bestimmten Musik und stehen dann da bei Olympia mit leeren Händen. Und zwar wegen Lizenzstreit. Also früher lief die Musik ja einfach nur im Stadion und es wurde dann live im Fernsehen übertragen. Das waren dann auch oft klassische Musikstücke, wo die Rechteklärung einfach viel einfacher ist. Mhm. Heute ist Eiskunstlauf bei Olympia ein internationales Medienevent. Also wir haben Popmusik, wir haben ganz viel Filmmusik, wir haben Remixe für die Live-Show, aber auch für Streaming, für YouTube, für Social-Media-Clips und für alles muss eine Lizenz vorliegen. Und das ist wirklich komplizierter geworden. Und einigen mussten deshalb, also kurzfristig, mussten die Musik wechseln.
Und hat es dann geklappt? Oder wie muss man sich das vorstellen? Also studieren die Athletinnen und Athleten dann so ein paar Tage vorher noch mal eine ganz neue Olympia-Choreo ein?
Zum Teil, ja. Also das ist wirklich ärgerlich und schwierig. Manche Tänzer proben deswegen schon mit so einer rechtefreier Plan-B-Musik, die ähnlich klingt.
Okay.
Manche tauschen eine Musik aus, die dann rhythmisch ähnlich ist und setzen dann nur die Akzente, so verschieben die dann. Manche nehmen noch mal ein altes Stück, eine alte Kür oder so ein Orchester-Remix, wo die Rechte manchmal einfacher zu klären sind. Und die Alternative ist, und das gab es wohl in der Vergangenheit, dass eine Übertragung dann einfach mal ohne Musik lief oder später ein Video online mit einer anderen Musik hochgeladen wurde. Hm. Aber man kann sich auch einfach mal ins Internet wenden. Das hat nämlich der spanische Eiskunstläufer Sabaté gemacht. Der beschwerte sich auf Social Media darüber. Also ihm wurde wirklich sein Remix erst wenige Tage vor Olympia doch erlaubt, dass er damit tanzen konnte. Und zwar zu einem Remix vom Soundtrack der Minions.
Okay. Ist er dann als Minion aufgetreten, oder? So ein kleiner gelber Minion?
Ja, also gelb mit so einer blauen Latzhose. Paar hat auch zu den Spice Girls getanzt, haben wir gerade gehört. Und die Tänzerin trug so ein Kleid mit der Flagge Großbritanniens, also wie Ginger Spice von den Spice Girls. Und ihr Partner trug Leopardenprint, also wie Scary Spice. Und die Tänzer spielen wirklich aktiv, also mit diesen popkulturellen Referenzen und Stereotypen. Also man sieht im Eiskunstlauf Männer mit tiefem Ausschnitt, mit Corsage, auch mal rückenfrei. Also es ist generell ein Sport, in dem sich viele Athleten offen zu ihrer Bi- oder Homosexualität bekennen. Auch dieses Jahr gibt es wieder wirkliche musikalische Statements, Musik von Drag-Ikone RuPaul oder Lady Gaga.
Ich glaube, du hast jetzt so einigen Lust gemacht auf die Eistanzentscheidung, die dann heute Abend läuft bei Olympia. Aber du hast noch einen ganz bestimmten Eiskunstläufer, über den man auch sprechen muss unbedingt in diesem Zusammenhang. Ne?
Ja, Ilja Malinin. Mhm. Der nennt sich selber Quattro-Gott. Also bei einem Sprung sind ja schon drei Umdrehungen richtig stark.
So in der Luft.
Genau, wenn sie abspringen. Und er dreht jeden Sprung vierfach. Mhm. Jeden Sprung, das gab es so noch nicht, sprang sich so zum Weltrekord. Der ist auch erst 21, der sucht sich auch erstmal neue moderne Musiken aus, trägt Outfits, sieht dann aus wie so ein Videospielcharakter, macht Rückwärtssalto auf dem Eis. Also das zieht einfach auf Social Media und begeistert dadurch einfach auch eine neue Zielgruppe, ein junges Publikum. Und das Video von dem besagten Weltrekord, das war das beliebteste Video der ZDF-Sportschau im vergangenen Jahr. Also vor irgendwelchen Fußballvideos.
Wow.
Und also wie er die Grenzen der Biomechanik bricht, Ilja Malinin, das muss man gesehen haben. Das nächste Mal am Freitag.
Ingrid Wenzel über Eiskunstlauf, Musik und Kunst und Popularität. Und heute Abend findet bei den Olympischen Winterspielen in Norditalien eben die Entscheidung im Eistanz statt. Können Sie sich anschauen und in den nächsten Tagen tanzen und springen dann eben auch die Eiskunstläufer und Läuferinnen. Und wer jetzt vielleicht ein bisschen hooked ist und mehr wissen will, in der ARD Mediathek, da läuft seit gestern eine Doku, die heißt Hinter dem Glitzer, wie ticken Olympia-Eiskunstläufer. Vielen herzlichen Dank, Ingrid Wenzel. Wann waren Sie das letzte Mal Teil eines Gruppenfotos? Vielleicht bei einem Selfie mit Freunden oder vielleicht im Kollegium oder bei einem Familienevent, bei einer Hochzeit oder so? Gruppenfotos sollen ja oft den Eindruck von einer engen Gemeinschaft vermitteln. Aber ist eine Ansammlung von Menschen, die zum Beispiel so ein Familienfest feiern, überhaupt schon eine Gemeinschaft? Oder zeichnet sich Gemeinschaft vielleicht eher dadurch aus, dass man sich selbstbestimmt mit diesen Menschen zusammentut und ganz bewusst mit diesen Menschen? Eine neue Ausstellung geht genau diesen Fragen nach. Die heißt Community, Fotografie und Gemeinschaft, ist zu sehen im Kunstpalast Düsseldorf, zeigt historische Gruppenfotografien und auch ganz aktuelle KI-generierte Fotografien von Gemeinschaft. Meine Kollegin Susanne Lurwig hat die Ausstellung für uns besucht.
Junge Mädchen sitzen auf einer Bank und überkreuzen brav ihre Beine. Sie blicken leicht angespannt in die Kamera. Hinter ihnen im Bild stehen Jungs. Sie feixen, wechseln ständig die Plätze und bestimmen das Geschehen. Sie alle sind Mitglieder einer Gemeinschaft, eines Schwimmvereins in Düsseldorf, den Juliane Herrmann in einer Videoinstallation festgehalten hat und an deren Aufnahmen sie sich gut erinnern kann.
Die Jungs in der Mitte, das sind eben die älteren Jugendlichen, die dann auch ihre Muckis zeigen wollen. Und dann werden die kleinen Jungs auch an den Rand gerückt und auch die älteren Mädchen. Da gibt's schon klare Machtstrukturen.
Gemeinschaften sind nicht immer nur lauschige Zusammenkünfte von Gleichgesinnten, die ein Wohlgefühl bei allen Beteiligten auslösen. Wie auch die Arbeiten von Heinrich Riebeseel verdeutlichen. Einen Tag lang ist der Aufzug gefahren. Ein Ort, an dem Menschen zwangsweise zusammengepackt werden. Eine Gemeinschaft, die viele meiden und die selten gezeigt wird. Linda Konze, Kuratorin der Ausstellung.
Die Fotografie ist Treiber für Gemeinschaften und ich würde sogar so weit gehen zu sagen, dass Gemeinschaften sie brauchen, weil sie sind ja selbst erstmal eigentlich unsichtbar.
Die Ausstellung macht Gemeinschaften sichtbar, zeigt ihre Veränderungen. Der zentrale Raum widmet sich dem Wandel im ostdeutschen Dorf Berka. Bilder aus den 50er Jahren bis in die Jetztzeit hängen an den Wänden. Ludwig Schirmer, Vater der bekannten Ostkreuzfotografin Ute Mahler, war Hobbyfotograf und hat die 50er festgehalten. Auf den Bildern eine lebendige Dorfgemeinschaft. Als Ute Mahler Jahre später das Dorf besucht, hat sie Schwierigkeiten, Gemeinschaften zu finden, wie sie am Rande der Ausstellung erzählt.
Ich musste mich verabreden. Dieses Leben, was auf der Straße stattfindet, in den 70ern, in den 50er Jahren, was auch noch in den 90er Jahren noch da ist, da muss man ja heute schon lange suchen.
Wer Teil einer Gemeinschaft ist, bestimmt auf Fotos auch der Bildausschnitt. Wer ist zu sehen, wer wird ignoriert? Der senegalesische Künstler Omar Victor Diop hat sich per aufwendigem Bildverfahren in Gemeinschaften aus den 50ern montiert. Zur Zeit der Segregation sitzt er am Tisch mit weißen US-amerikanischen Mittelklassepaaren, feiert Feste, zu denen er wohl im realen Leben nie eingeladen worden wäre. Linda Konze.
Dass schwarze und weiße Menschen zusammen in einer geselligen Pose auf einem Foto auftauchen, war extrem unwahrscheinlich. Und Diop schafft es durch seine Arbeit, etwas zur Anschauung zu bringen, was normalerweise immer unbewusst bleibt.
Diop hat eine Gemeinschaft kreiert, die es so nicht gab, ähnlich wie die Künstlerin Mayara Ferrau. Auf ihren Schwarz-Weiß-Fotos in der Ästhetik des 19. Jahrhunderts küssen sich queere Paare, wandeln durch prunkvolle Gärten und zeigen Gemeinschaften, die vermutlich existierten, die aber nie offiziell sichtbar waren.
Mayara Ferrau gibt eigentlich Communities, die historisch lange unsichtbar gemacht wurden, eine Sichtbarkeit zurück, indem sie mit KI kritisch fabuliert, könnte man es vielleicht nennen.
Ausgedachte Gemeinschaften hängen neben Fotos von Gemeinschaften, die zu Propagandazwecken instrumentalisiert wurden, wie bei der sogenannten Human Formation Photography. Ein beliebtes Mittel im Ersten Weltkrieg. Soldaten der US-Streitkräfte haben sich zu Formationen aufgestellt.
Und zwar auf eine Weise aufgestellt, dass aus der Vogelperspektive der Kamera sie ein Bild ergeben haben. Das konnte dann ein nationales Symbol sein, vielleicht die Freiheitsstatue oder ein Wappen. Das war auch ein Mittel, diesen Soldaten ein Gemeinschaftsgefühl zu geben, vielleicht auch auf den Krieg einzuschwören.
Gemeinschaft bedeutet nicht gleich Glück, Sie kann auch einsam machen, wenn man nicht reinpasst. Wie der Mann, der beim Stapellauf auf der Horst-Wessel-Werft nicht den Arm zum Hitlergruß hebt. Oder das kleine Mädchen, das auf dem Kita-Gruppenbild nicht weiß, wo ihr Platz ist. Gemeinschaft muss man lernen, aber sie ist heute wohl wichtiger als je. Kunstpalastdirektor Felix Krämer.
Man ist mehr als die einzelne Person. Es gibt da noch andere, die ähnlich denken. Das, glaube ich, ist etwas, was wirklich wichtig ist für das Funktionieren einer Gesellschaft. Wenn wir alle nur noch als Individuen, jeder nur noch auf sich achtet, dann hat die Gemeinschaft ein Problem.
Heute ist man schon eine Gemeinschaft, wenn man in den sozialen Netzwerken verbunden ist, ohne sich je gesehen zu haben. Doch wir brauchen mehr denn je lebendige Gemeinschaften, echten Austausch zwischen Menschen. Wie wichtig dabei öffentliche Räume sind, auch das macht die Ausstellung deutlich. Genauso wie die suggestive Kraft des Gruppenbildes. Wir halten es für selbstverständlich. Doch wir dürfen nicht vergessen, wer nicht drauf ist, bleibt außen vor und ist nicht Teil der Gemeinschaft. Die Düsseldorfer Schau kommt zur rechten Zeit und spricht all dies mit wunderbaren Arbeiten an.
Die Kunstkritikerin Susanne Lurweg über diese neue Ausstellung im Kunstpalast Düsseldorf heißt Community, Fotografie und Gemeinschaft. Und die ist zu sehen ab heute und läuft bis zum 25. Mai.